Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem jungen Mann. Es hat sich so zufällig ergeben. Ein nettes Gespräch, wir haben uns so darüber unterhalten, wie es ihm geht. Und irgendwie hat das Gespräch nach einer gewissen Zeit so eine Wendung genommen. Und zwar, als ich ihn gefragt habe, ja hör mal, wie gestaltest du denn so deine Beziehungen, so Freundschaften zu anderen Leuten? Und dann hat er so zu mir gesagt, tja, also eigentlich ist es so, dass er oft eigentlich merkt, ach, er hat gar nicht so viel Lust auf Beziehungen zu anderen, auf Gemeinschaft mit anderen. Das ist ihm oft zu anstrengend. Und dann macht er das eigentlich eher so, dass er dann einfach sich zurückzieht in sein Zimmer und anfängt, Computer zu spielen. Und okay, es hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe ein bisschen nachgehakt und wir gingen immer weiter in diesem Gespräch. Und das war sehr erstaunlich, weil bei diesem Gespräch, während des Gesprächs, merkte er auf einmal, dass er wirklich immer mehr Zeit eigentlich verbringt mit Computerspielen. Also mir nichts, dir nichts, ist nicht nur der Nachmittag mit Computer, mit irgendwelchen PC-Spielen verbracht, sondern es geht in den Abend und sogar in die halbe Nacht rein. Und das sind viele, viele Stunden dann, wo er überhaupt keine Gemeinschaft mit anderen Leuten hat und sich in dieser virtuellen Welt verliert. Und das wurde ihm so bewusst, dass eigentlich von diesem, oh, ich habe jetzt gerade mal Lust, Computer zu spielen und deswegen mache ich das jetzt mal, da war gar nicht mehr viel übrig, sondern er hat gemerkt, wenn er einmal anfängt, dann kommt er aus diesem So gar nicht mehr raus. Und hier ist eine starke Unfreiheit entstanden. Und das wurde ihm eigentlich erst durch dieses Gespräch bewusst. Und der Gedanke, dass ich in etwas gar nicht frei bin, sondern ziemlich beherrscht und mich unfrei fühle, den kenne ich ganz gut. Du vielleicht auch, ich weiß es nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich anfange, mir um etwas Sorgen zu machen, dann kreisen meine Gedanken um diese Dinge. Ich merke, da sind Ängste, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Und das fällt mir immer schwerer, dann Gott zu vertrauen. Und das ist ein richtiger Sog. Und Sorgen können uns unfrei machen. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht merkst du bei dir, deine Arbeit, die nimmt sehr viel Raum ein in deinem Leben. Ich meine, da ist Erwartungsdruck, Leistungsdruck, Zeitdruck und wie soll man dem Ganzen Herr werden? Du arbeitest und arbeitest und merkst aber eigentlich, du kannst gar nicht mehr aufhören. Wie kannst du da aussteigen? Du bist da ziemlich unfrei. Vielleicht hast du in letzter Zeit gemerkt, dass dein Umgang mit Alkohol nicht mehr so ganz frei ist. Vielleicht merkst du, dass Trinken hat eine große Rolle in deinem Leben, nimmt ein und nimmt immer mehr Raum ein. Und eigentlich kannst du vor dir selber, willst du das gar nicht zugeben und vielleicht und erst recht nicht vor anderen, dass du gar nicht mehr so frei bist und einfach merkst, du musst auch immer wieder trinken. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer weiterer Bereich in deinem Leben, es gibt ganz, ganz viele, ist der Umgang mit unserer Sexualität. Und das ist ja in diesen Versen auch schon angeklungen. Ja? Und der Umgang mit unserer Sexualität. Pornografie ist heute, so wie Studien zeigen, überhaupt nicht mehr nur ein Thema unter Männern. Ja? Das hat man immer so gedacht. Aber selbst Frauen, es gibt immer mehr Frauen, wie Studien zeigen, die einfach Pornos im Netz konsumieren. Und dieser Sog dahin, dass das zu einer Sucht wird, wo man nicht mehr aussteigen kann, ist unbeschreiblich groß. Das ist das eine, aber es gibt auch Sex außerhalb der Ehe, Affären in der Ehe, unerfüllte Sexualität, die wirklich zu Not und Druck führen können. Es gibt so viele Dinge, die uns in unserer Sexualität unfrei machen können. Vielleicht merkst du, ja, das ist bei mir so. Ich weiß nicht, wie fühlst du dich in diesen Bereichen? Und wenn wir heute über Freiheit und Unfreiheit reden, dann möchte ich nicht über unser unfrommes oder unchristliches Umfeld sprechen, sondern ich meine dich und mich, die wir mit Jesus unterwegs sind, die wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich meine uns. Vielleicht fragst du dich mit wachsender Verzweiflung sogar, ich merke, dass ich eigentlich frei sein sollte, aber ich merke, dass es Bereiche gibt in meinem Leben, wo ich wirklich unfrei bin. Wo ich dagegen ankämpfe, dass ich beherrscht werde von irgendwelchen Gedanken, Süchten, was auch immer. Und du fragst dich, wie um alles in der Welt kann ich aus diesem Karussell aussteigen? Und ich möchte dir Mut machen, ich möchte mit uns heute diesen Abschnitt ein bisschen näher angucken aus 1. Korinther 6. Ich glaube, wir können da rauskommen mit Gottes Hilfe. Und das ist das Coole an Gottes Wort. Es gibt uns Antworten auf bohrende Fragen in unserem Leben. Und bei den Ausführungen jetzt möchte ich mich vor allen Dingen auf die ersten Verse in diesem Abschnitt konzentrieren. Wir haben ja schon einiges zum 1. Korintherbrief gehört in den letzten Wochen. Das letzte war jetzt die Predigt bei der Taufe am Sonntag, vergangenen Sonntag im Freibad. In dieser Gemeinde in Korinth lief ja so einiges schief. Paulus war der Gründer dieser Gemeinde und er war echt traurig darüber, über manche Dinge, die hier so gelaufen sind. Ja, zum Beispiel in den Kapiteln 1. Korinther 6, 5 und 6, da spricht er diese Missstände, die in dieser Gemeinde da waren, ganz konkret an und er sagt, liebe Korinther, ja, in eurer Gemeinde, ich habe es gehört, das ist ja wohl nicht zu fassen, aber da gibt es einen Mann, der hat mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis. Das geht gar nicht. Echt, ihr müsst diesen Mann aus eurer Mitte rausnehmen, trennt euch von ihm. Das geht nicht. Und außerdem gibt es in eurer Gemeinde Streit und Zank. Und ihr geht davor vor weltliche Gerichte. Das ist schlimm genug, dass ihr das nicht alleine geklärt kriegt. Ja? Schade, schade, dass ihr euch nicht übervorteilen lasst und stattdessen noch andere Leute betrügt. Warum macht ihr das? Hört auf damit. Und außerdem habe ich gehört, in eurer Gemeinde gibt es Leute, die regelmäßig zu einer Prostituierten gehen. Ihr Korinther. Das ist nicht Gottes Wille für euer Leben. Und während er so diese Dinge aufzählt, kommt er jetzt zu dem Schluss und sagt, so, ihr lieben Korinther, ich muss jetzt mal Klartext mit euch reden. Und in Vers 9 und 10 schreibt er folgendes. Ihr Korinther, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Paulus wendet sich mit diesen Versen ja nicht an Menschen außerhalb der Gemeinde in Korinth, sondern er wendet sich ganz konkret an Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach, ich möchte das tun, was er möchte, die Jesus als ihren Retter angenommen haben. Und er sagt jetzt, ihr Korinther, ihr seid doch Jesus Nachfolger. Wisst ihr das denn nicht? Ja, wenn ihr Sünde in eurem Leben einfach duldet, das toleriert, immer mehr Raum gebt und ihr von Sachen beherrscht werdet, dann werdet ihr keinen Anteil am Reich Gottes haben. Und ich finde echt, ganz ehrlich, ich finde, das sind richtig krasse, deutliche Worte, die Paulus hier spricht. Und scheinbar waren sich die Korinther ihrer Sache sehr sicher, zu sicher. Ja, sie wussten, sie sind gerettet, sie wussten, Jesus ist stellvertretend für mich gestorben am Kreuz. Sie hielten sich alle für sehr weise und fortgeschritten in ihrer Nachfolge. Und da sagt Paulus, und sie sagten dann zu Paulus, hier Paulus, es ist uns alles erlaubt. Wir sind ja auf der sicheren Seite. Und dieser Ausspruch, wenn sie sagen, es ist uns alles erlaubt, dann zeigt das, dass sie beeinflusst waren von einer Partei in Korinth, die damals gang und gäbe war, und zwar die Gnosis. Und die Gnosis ging davon aus, dass alles, was im und um den Körper passiert, das ist völlig nebensächlich. Also was mit deinem Körper passiert, das ist nicht von Relevanz. Wichtig ist die Seele, das ist der göttliche Funken. Und leider ist der Körper das Gefängnis der Seele. Und somit ist es total egal, was du mit deinem Körper machst. Manche Leute in Korinth lebten das dann aus in Richtung Askese, ja, also das heißt, mein Körper hat Bedürfnisse, aber die ignoriere ich, ist total egal. Andere lebten das eher aus in Libertinismus, sprich, also alles, was mein Körper braucht, das nehme ich mir, egal wann und wie. Also wenn ich Hunger habe, dann esse ich was und wenn ich Lust auf Sex habe, dann hole ich mir das einfach. Und ich entscheide, was ich mit meinem Körper mache und was nicht. Und die Korinther in der Gemeinde, die waren ja Teil ihres Umfelds und scheinbar hatte dieses Umfeld sie sehr stark geprägt. Denn die Korinther, die Gemeinde in Korinth, ging scheinbar ganz natürlich davon aus, dass der Umgang mit ihrem eigenen Körper absolut in ihrem eigenen Ermessen stand. Also ob sie zu einer Prostituierten ging oder nicht, ist doch egal. Also wenn ich da drauf Bock habe, ich bin ja errettet, deswegen kann ich machen, was ich will. Und hier schreitet Paulus jetzt ganz klar ein und sagt so, Leute, so geht das nicht. Das ist absolut nicht der Sinn der Sache. Ihr steht wirklich in der sehr realen Gefahr, dass ihr nicht am Reich Gottes teilhabt, wenn ihr so weiterlebt, wie ihr das jetzt tut. Wenn ihr Sünde weiter in eurem Leben toleriert. Und ich finde, in diesen Versen, da wird so eine richtige Dringlichkeit deutlich. Und mich hat diese Dringlichkeit motiviert, neu zu checken, so okay, um was geht's denn dann? Ja, was soll ich denn dann machen? Jetzt ist mein Anliegen heute Morgen wirklich nicht, Angst und Druck zu erzeugen. Also ich bin mir schon bewusst darüber, dass Leute, die sowieso ängstlich fragen, ja, reicht das, was Jesus für mich getan hat? Genüge ich als Christ? Bin ich gut genug? Dass die das wieder auf diesem Kanal hören und sagen, boah, ich schaff's ja nie. Ich bin total froh, dass Paulus nicht bei diesen harten Worten stehen bleibt. Er schreibt nämlich weiter in Vers 11, auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, also zu denen, die ein unmoralisches Leben führen, zumindest einige von euch. Aber, boah, und ich bin wirklich froh, dass dieses Aber in Vers 11 steht, aber, sagt Paulus, ihr Korinther, das ist ja Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Ihr sagt vielleicht, alles ist mir erlaubt, aber ich sage euch, wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und andere. Alles ist mir erlaubt, Paulus, sagt ihr, aber es darf nicht dazu kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Zum Glück kommt dieses fette Aber. Und ich sehe in diesen beiden Versen, die wir gerade gelesen haben, da sehe ich so eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite ist da die Freiheit in Jesus. Ja, wir gehören zu Gottes heiligen Volk. Ich gehe nochmal gerade zu dem Vers zurück. Ja, wir gehören zu Gottes heiligen Volk. Unsere Schuld ist abgewaschen. Der Heilige Geist lebt uns. Das ist jetzt. Das ist unser Zustand in Jesus. Und auf der anderen Seite, die Gegenüberstellung, ja, da ist eine Unfreiheit. Ich kann ganz schnell daran reingeraten, dass ich mich wieder von irgendetwas beherrschen lasse. Also Freiheit versus Unfreiheit. Als Kinder Gottes sind wir frei. Wir sollen uns aber nicht wieder von irgendetwas oder irgendjemand beherrschen lassen, sagt Paulus den Korinthern damals und er sagt es uns heute Morgen auch. Du bist frei, also bleibe frei. Du bist frei, also bleibe frei. Und ich möchte mit euch jetzt zuerst mal auf die Freiheit in Jesus schauen. Ich finde es total cool, dass Paulus jetzt nach diesem ganzen Katalog an schlimmen Dingen, die die Korinther mal gemacht haben, dass Paulus da nicht sagt, so Leute, das ist schlecht, dass ihr das gemacht habt, jetzt strengt euch mehr an, reißt euch am Riemen und versucht so zu leben, wie Gott es möchte. Das macht er nicht. Zum Glück macht er das nicht, weil ich glaube, dann würden wir alle echt hier ächzen und tun und versuchen, uns anzustrengen und es würde nichts bringen. Sondern was Paulus jetzt macht, ist, dass er seinen Fokus darauf richtet, wer sind wir in Jesus? Ihr Korinther, wer seid ihr? Vorher, das war alt, das war früher. Vorher habt ihr ohne Jesus gelebt und habt diese ganzen Dinge getan. Aber jetzt ist was Neues gekommen. Weil jetzt habt ihr eine Entscheidung getroffen, ich möchte mit Jesus leben, ich folge ihm nach, ich nehme seine Vergebung in Anspruch. Und jetzt ist, in dem Moment ist etwas total Neues entstanden. Jetzt seid ihr in Gottes Augen Heilige. Ja, wenn Gott euch anschaut, dann sieht ihr, du bist heilig, du bist gerecht gesprochen, da ist keine Sünde mehr. So sieht euch Gott jetzt. Und das ist nicht irgendwie was, was erst im Himmel sein wird, sondern das ist tatsächlich nicht nur bei den Korinthern, sondern auch bei uns heute der Zustand, in dem wir heute und hier und jetzt sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Ihr seid das schon als Kinder Gottes. Und wusstest du das eigentlich? Wenn Jesus dich anguckt und du sagst, ich bin ein Kind Gottes, ich habe ihm mein Leben gegeben, dann sieht Gott in dir Jesus und er sagt, du bist heilig. Du bist heilig. Das ist doch krass, oder? Er sieht dich wirklich mit weißer Weste. Und ich habe wirklich sehr dafür gebetet, für mich selber und auch für uns alle, dass wir das neu in den Fokus kriegen. Als wir unser Leben Jesus übergeben haben, ist wirklich ein richtiger Schnitt gewesen. Es ist etwas Neues gekommen, etwas ganz Neues. Und ihr erinnert euch an die Taufe letzten Sonntag, ein starkes Zeugnis. Ja? 9 Leute haben gesagt, ich stelle mein Leben auf dieses Fundament, ich bekenne vor allen Leuten, ich nehme diese Vergebung von Jesus für mich in Anspruch. Und das heißt, ich stelle mein Leben darauf, dass Jesus für mich bezahlt hat, ich bin gerechtfertigt, das heißt, ich bin frei von aller Schuld, so sieht mich Gott jetzt. Das haben diese 9 Leute bekannt in aller Öffentlichkeit. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und diese Gewissheit noch gar nicht hast, dann möchte ich dich einladen, dass du dich auf den Weg machst, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Ich lade dich ein, komm und lerne Jesus kennen. Rede mit Leuten, die Jesus schon kennen und frag sie aus und fang an, in der Bibel zu lesen, um zu gucken, wie meint Jesus das eigentlich? Weil ich kann dir sagen, er meint dich ganz persönlich und möchte, dass du zu ihm umkehrst. Und ich glaube, der Schlüssel zu einem Leben, in dem wir nicht ständig von irgendetwas beherrscht werden, als Nachfolger von Jesus, liegt tatsächlich in unserer Freiheit in Jesus begründet. Wir werden nicht irgendwann im Himmel erst frei sein. Wir sind es tatsächlich jetzt schon. Das gilt für die neuen Leute, die sich letzten Sonntag haben taufen lassen, aber das gilt für jeden von uns auch, der Jesus nachfolgt. Und ich glaube, wenn wir das wirklich wissen, wenn wir glauben, wer wir in Jesus sind, wenn wir das festhalten, wenn wir uns dran festklammern und unser Leben darauf ausrichten, ich bin mir sicher, wir werden anders leben, auch im Umgang mit Herausforderungen, mit Beherrschtwerden und Unfreiheiten in unserem Leben. Ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Stellen wir uns mal so einen Macho-Typ vor, ja, der nichts lieber macht, als zu chillen und zu essen, einfach das, auf was er Bock hat. Ich nenne ihn mal Sam. Sam ist so ein Typ, der auch wirklich auf Frauen steht und er rennt Frauen hinterher. Vor allen Dingen die schöne Julia hat sie ihm angetan. Und eines Tages, er läuft so über das Schulgelände, sieht er Julia in der Entfernung und rennt hinter ihr her. Und der Sportlehrer von Sam sieht ihn und denkt, Mensch, der Junge kann ja laufen, das ist ja der Hammer. Er geht zu Sam und sagt ihm, hier, wir suchen noch Leute für unsere Läufermannschaft von der Schule, hast du nicht Bock mitzumachen? Und Sam überlegt ein bisschen und denkt dann, ja, okay, mach mit. Und Sam merkt beim Training, wow, ich kann wirklich laufen. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Und er fängt an, so seine Ess- und Schlafgewohnheiten ein bisschen umzustellen. Und er merkt auch mit zunehmendem Training, er wird immer besser, immer schneller. Er gewinnt Wettkämpfe in der Schule. Er wird sogar dann irgendwann auf Landesebene eingeladen zu einem Wettkampf. Ja. Und an dem Morgen ist er schon früh auf der Bahn, er wärmt sich auf. Und plötzlich steht Julia vor ihm, mitten auf der Bahn. Und hat einen Liter Cola in der Hand, ein paar Pommes, noch Donuts zum Nachtisch und sagt, ach Sammy, komm, lass uns doch jetzt einfach mal, lass uns ein Picknick machen am See und einfach schöne Zeit zu zweit haben. Und dann sagt Sam, nein, danke. Und Julia sagt, warum nicht, warum? Und er sagt, ja, ich bin jetzt ein Läufer, weil ich jetzt ein Läufer bin. Und dieser Vorschlag von Julia, der ging völlig an diesem Ziel vorbei. Sam wollte diesen Lauf gewinnen, er hatte das Ziel klar vor Augen und deswegen hat er gesagt, nein, ich mache da nicht mit. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild für uns als Nachfolger von Jesus. Genau wie Sam, ja, Sam hatte ein neues Selbstverständnis. Er war schon immer noch der Typ, der gerne Cola trinkt und Pommes isst und Frauen fand er auch immer noch interessant, ganz ehrlich. Ne? Aber er hatte ein neues Selbstverständnis. Er war nicht mehr einfach der chillige Macho, sondern hat gesagt, ich bin jetzt ein Läufer. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild für uns als Nachfolger von Jesus. Ja? Wenn wir wissen, wer wir sind, dann haben wir ein neues Selbstverständnis und dann können wir auch anders laufen. An anderer Stelle sagt Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, das ist unser Ziel. Wir sind zur Freiheit berufen. Und ich glaube, das ist für uns ein ganz neues Selbstverständnis in unserem Leben mit Jesus. Ich habe aber den Eindruck, dass wir dieses Selbstverständnis leider echt oft aus dem Blick verlieren. Das haben wir nicht so auf dem Schirm. Und ich glaube, dass wir auch oft nicht verstehen, dass sich in unserem Leben wirklich etwas grundlegend verändert hat. Und das prägt unser Verhalten dann und es ist von Unfreiheiten und Beherrschtwerden kontrolliert. Und unser Frust über unser Glaubensleben wird von jeder Niederlage zu Niederlage immer größer. Und ganz ehrlich, es ist ja so, kein Mensch kann sich auf Dauer anders verhalten, als wie er sich selber wahrnimmt. Wenn du glaubst, dass du ein Versager bist, der immer wieder in den gleichen Mist reintritt, dann wirst du das auch leben. Wenn du aber andererseits siehst, ich bin in Jesus befreit und das ist mein neues Selbstverständnis, das ist meine Identität, dann bin ich mir sicher, das wird Auswirkungen haben und es wird dein und mein Verhalten prägen. Denn du bist frei, du bist tatsächlich frei in Jesus. Und dieses Selbstverständnis, was macht das eigentlich aus? Was ist unser neues Selbstverständnis in Jesus? Und ich habe das einfach nur mal in so ein paar Eigenschaften zusammengefasst. Und ich möchte jetzt mal was machen, was wir vielleicht so noch nicht gemacht haben. Aber ich habe einfach mal so eine Liste aufgeschrieben von Dingen, die wir in Jesus sind. Das bist du in Jesus, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus liebst. Und ich möchte euch bitten, dass wir einfach jetzt mal zusammen aufstehen und dass wir diese Liste zusammen lesen, um uns das gegenseitig zuzusprechen. Das bin ich in Jesus. Lasst uns einfach mal zusammen aufstehen und das laut zusammenlesen. Wer bin ich in Jesus? Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin ein erbberichtigtes Kind Gottes und Gott ist mein geistlicher Vater. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich bin Jesu Freund. Ich bin von Jesus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Ich bin der Tempel, die Wohnung vom Heiligen Geist. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich bin ein Heiliger. Ich bin zur Freiheit befreit und berufen. Ich bin Gottes Werk, in Jesus geschaffen zu guten Werken. Ich bin heilig und gerecht vor Gott. Ich bin ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Ich bin von Gott geboren und der böse Satan kann mich nicht antasten. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Okay, vielen Dank, ihr dürft euch wieder setzen. Das gilt für dich, das gilt für mich, wenn wir in Jesus sind. Und ich glaube, es wird unser Leben als Christen nach vorne bringen, wenn wir das klar auf dem Schirm haben und wenn wir anfangen, uns von diesen Wahrheiten bestimmen zu lassen von innen heraus. Und deswegen möchte ich dich zu folgender Sache herausfordern. In der nächsten Woche möchte ich dich bitten, du bekommst gleich am Ausgang, wenn du möchtest, ein Lesezeichen in die Hand gedrückt. Und da sind die Eigenschaften, das, was du, wer du bist in Jesus, nochmal detaillierter aufgeführt, so ganz ähnlich, was wir gerade gelesen haben, aber mit dazugehörigen Bibelstellen. Nimm dir so ein Lesezeichen mit nach Hause. Und in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, möchte ich dich einfach mal bitten, dass du jeden Tag ein-, zweimal diese Liste dir vornimmst und einfach mal durchgehst. Gott dafür dankst, wer du bist in Jesus, das durchbetest. Und einfach mal schaust, was das mit dir macht, welche Veränderung in dir passiert. Ich habe den Test gemacht und fand es total interessant. Ich habe einfach mal angefangen, das regelmäßig zu beten und Gott dafür zu danken. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich wesentlich weniger anfällig dafür bin, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Weil wenn ich anfange zu vergleichen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann kommt entweder bin ich überheblich und denke, ach, ich bin viel besser als der oder viel gut, was auch immer. Oder ich denke, oh Mann, der kriegt es ja viel besser hin und so. Ne? Also entweder Neid oder Überheblichkeit. Und wenn ich das regelmäßig so bete, dann merke ich, boah, ich weiß, wer ich bin. Ich muss mich nicht vergleichen. Und deswegen mache ich dir Mut, probier das einfach mal aus. Nimm dir gleich das Lesezeichen. Das ist mein erster Challenge an dich heute Morgen. Und ich merke auch, wenn ich hier wieder falle, natürlich passiert das auch, dass ich mich wieder vergleiche oder was auch immer, ja, dann kann ich einfach wieder aufstehen und sagen, so, und hier steht's, das bin ich und ich berufe mich auf diese Freiheit. Genau, sei frei und jetzt möchte ich noch darauf eingehen, bleibe frei. Vielleicht denkst du jetzt, ja, wenn du wüsstest, wie es mir innen drin aussieht. Ja, nach außen ist ja vielleicht alles okay. Und wenn ich sonntags hier im Gottesdienst sitze, dann ist das ja alles schön und gut. Und ich habe auch ein Gesicht, was sehr fromm aussieht. Aber da gibt es in mir drin so vieles, ja. Da gibt es so vieles, was überhaupt nicht zu dieser Freiheit in Jesus passt, wenn du wüsstest. Offensichtlich war das bei den Korinthern ja ganz genauso. Und ich bin mir sicher, wenn wir durch die Reihen gehen würden, jeder würde sagen, jo, stimmt genau, passt auf mich, trifft auf mich zu. Und bei den Korinthern war es ja so, dass Paulus zu ihnen sagt, ihr müsst etwas ändern, weil ganz offensichtlich duldet ihr Sünde in eurem Leben, ihr werdet von Dingen beherrscht. Das kann nicht so bleiben. Ihr müsst was ändern, ja? Macht was. Und zwar, es darf nicht dahin kommen, dass ihr von etwas beherrscht werdet. Die Korinther dachten ja, echte Freiheit besteht darin, ich mache einfach, was ich will. Mein Körper gehört mir, ich mache, was ich will. Ich habe alle Freiheiten. Und ich glaube, dass das ein total großer Trugschluss ist. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass diese vermeintliche Freiheit uns in neue Unfreiheiten führt, in neue Abhängigkeiten. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Alkohol. Und dazu möchte ich den Ingo mal nach vorne bitten und brauche mal das Mikro ganz kurz. Genau, danke. Ja, Ingo, vielen Dank. Du hast dich bereit erklärt. Wir haben vorher kurz telefoniert, beziehungsweise geschrieben. Und du hast das ja selber bei dir erlebt, dass du einen sehr freien, ungebremsten Umgang mit Alkohol hattest. Kannst du mal kurz erzählen, wie der so aussah?
Also mal kurz die ersten 30 Jahre meines Lebens mir vorbeiziehen lassen.
Genau.
Drei Sachen lassen mich eben vorwegnehmen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bei mir war eigentlich alles in Ordnung. Meine Eltern waren sehr freizügig, 60er Jahre. Da war hier Oswald Kolle und freie Sexualerziehung, freies Spielen in den Kindergärten. Den Kindern wurden alle Freiheiten eingeräumt, die sie sich nur wünschen konnten. Es war damals so ein Puls der Zeit, dass man gesagt hat, so nachkriegsmäßig, wir wollen jetzt einfach den Kindern keine Grenzen setzen. Die Kinder können sich aussuchen, was sie machen wollen und so weiter. Und das war ein Punkt. Der freie Umgang mit Alkohol hat sich bei mir entwickelt aus drei Hauptfaktoren heraus. Einmal gesellschaftlich. Ich wollte natürlich mitschwimmen und wollte natürlich irgendwo in der Gesellschaft auch meinen Stellenwert haben. Trinken ist männlich. Trinken ist, das ist halt eine Sache, die, man kann halt sehr gesellig sein. Alkohol ist in der Mitte der Gesellschaft durchaus platziert und nicht in der Unterschicht. Und zwar auch in Ausmaßen, die ein bisschen extremer sind, als man das so kennt. Die zweite Sache ist die Belohnung. Für mich war immer ein großes Thema, den Alltag zu durchstehen, aber mich eben abends dann zu belohnen und runterzukommen. Ja, Alkohol hat diesen tollen positiven Effekt, dass es einen wirklich runterbringt und man irgendwo zur Ruhe kommen kann. Und ich war innerlich immer sehr, sehr erregt und sehr nervös und habe gemerkt, dass es ein bisschen meinen Horizont erweitert und war dankbar quasi für jeden Rausch, der mir diesen Horizont in irgendeiner Form erweitert hat. Und ich fühlte mich gut dabei. Alkohol ist einfach eine Sache, die funktioniert, muss ich einfach jetzt mal so sagen. Ne? Und ich hatte die freie Wahl damals, mich zu entscheiden. Ja, ich war getauft, ich hatte eine tolle Gemeinde um mich rum und alles, aber mein Leben habe ich gedacht, jetzt dann doch die einfache Lösung zu wählen und zu sagen, okay, dann ist es halt der Alkohol, zwar nicht bewusst damals, aber eben sehr konsequent und sehr ausgiebig, ja, immer mehr halt im Laufe der Zeit.
Okay, du hast gerade gesagt, du hattest so die Freiheit, dich da zu entscheiden. Wann hast du gemerkt, dass diese Freiheit gekippt ist und du eben nicht mehr die Freiheit hattest?
Eigentlich gar nicht. Also wenn es denn so gewesen wäre, dann hätte ich es ja abstellen können. Aber das Problem bei der Sache war, dass ich selber die Kontrolle, deswegen sagt man ja Kontrollverlust, in dem Moment verloren habe, dass ich eben nicht mehr von alleine die Kurve gekriegt habe. Also ich habe, und ich hätte es auch selbst abgestritten. Hätte mich jemand darauf angesprochen, ich hätte gesagt, ich habe keine Probleme, mein Leben läuft super. Ja, das funktioniert ja auch. Ist ja auch irgendwie, man muss ja nicht auffällig sein. Ne? Alkohol ist ja eine Sache, die kann auch schleichend passieren im Hintergrund, im Background, wird auch oft toleriert, von daher fällt es auch gar nicht so auf. Aber ich selber nicht. Es mussten mich andere wirklich mit der Nase draufstoßen und selbst dann habe ich noch mich schwer gewehrt und verweigert.
Noch ganz kurz, wie ist es dann weitergegangen bei dir?
Ja, beim Alkohol gibt es leider nur einen Weg und der heißt von heute auf morgen aufhören mit Alkohol. Das ist jetzt mittlerweile fast 21 Jahre her. Mit 30 habe ich aufgehört zu trinken. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich der, dass man sein Leben, und das gerade bei Männern immer sehr, sehr schwierig, dass man sein Leben einfach zugestehen muss, dass man alleine nicht weiterkommt. Ja, und sein Leben selbst, was man bis jetzt gut gemanagt hatte, gerade als Mann ist das immer unheimlich wichtig, dass man alles in den Händen hat, dass man sein Leben gut managt, ja. Und das alles abzugeben und in dem Moment zu sagen, ich kann hier nicht mehr alleine weiter, sein Leben in Gottes Hände zu legen und zu sagen, es geht hier nicht mehr um mich, ja, ich habe versagt, Gott, mach du an der Stelle weiter und sieh zu, dass du mit mir irgendwie klarkommst, mit dem bisschen, was ich habe. Das war eigentlich der einzige und der auch gangbarste Schritt. Der nicht einfach ist, muss man sagen, ist einfach so bis zum heutigen Tage, weil Alkohol ist immer in meinem Leben, spielt immer auch Rausch und auch Belohnung spielt immer noch eine Rolle und ich muss eben gucken, wie ich damit klarkomme, bis der Herr mich dann heimholt.
Super, Ingo. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Dankeschön. Ja, hier merkt man ist manchmal sich selber darüber gar nicht mehr im Klaren, aber andere merken es vielleicht oder man braucht auch andere, die einen drauf stoßen, dass man merkt, boah, ich bin hier gar nicht mehr frei, ich kann gar nicht mehr aufhören mit dem Trinken. Und ich glaube, da gibt es auch andere Beispiele, nochmal zu dem Beispiel vom Anfang zurück, Computerspielen. Ja, dieser junge Mann hat plötzlich gemerkt, ich kann gar nicht mehr aussteigen, ich muss immerzu weiterspielen. Obwohl ich eigentlich dachte, ich habe das ganz frei in meiner Kontrolle und meinem Griff und Untergriff, ja. Und ich glaube, es ist ähnlich auch mit Pornoseiten so. Wenn du einmal eine Pornoseite angeklickt hast, dann beim nächsten Mal ist die Hemmschwelle schon deutlich niedriger. Und es wird immer so weitergehen. Und der Sog zu einer Sucht hin ist erschreckend. Der ist wirklich erschreckend. Und meistens bleibt sie bei einem Seitensprung auch nicht. Die vermeintliche Freiheit, die wir so schätzen und hochhalten in unserer Kultur, ja, in unserer Zeit, die wird ganz schnell zu einer Unfreiheit, die mich und andere zerstört. Und ich bin davon überzeugt, und Ingo, du hast da auch gerade so angedeutet, dass eigentlich echte Freiheit nicht darin besteht, dass ich selber bestimmen kann, was ich mit mir mache und was ich entscheide und was ich tue und lasse, sondern echte Freiheit besteht darin, dass ich abhängig bin von Gott, dass ich erkenne, boah, ich krieg's alleine nicht auf die Kette. Ich brauche Gott, ich gebe mich ihm hin. Und dazu nochmal ein Vers, den Petrus schreibt, ihr seid freie Menschen, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Also das heißt, wenn ich frei sein will, dann diene ich Gott, dann ordne ich mich ihm unter und das ist echte Freiheit. Wie können wir aber jetzt mit diesen Unfreiheiten in unserem Leben umgehen? Ja, die sind ja da. Jeder von uns kann das bestätigen, die sind da. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, der Teufel möchte total gerne, dass wir nicht auf dem Schirm haben, wer wir bereits in Jesus sind. Der möchte nicht, dass uns dieses Selbstverständnis auf dem Schirm ist. Und deswegen hat er einen ganz genialen Trick. Der Teufel ist ja schlau und was er macht, ist, dass er sagt, mach das im Geheimen. Das kriegt ja keiner mit. Es ist nur wir beide. Das geht keinen anderen was an. Und Ingo hat auch gerade gesagt, man kann es gut vertuschen, ja. Und der Teufel weiß, wenn das so im Verborgenen abläuft, so ganz da, wo kein anderer das sieht, dann gewinnt dieses ganze Ding eine Dynamik, die ist unglaublich. Und je tiefer das unten im Dunkeln ist, desto explosiver ist diese Mischung, ja. Und desto stärker sind wir beherrscht und gebunden von diesen Dingen, dieser Sünde in unserem Leben. Neben dem, dass du immer mehr weißt, wer du bist in Jesus, glaube ich, kannst du noch eine andere Sache machen, um von Unfreiheiten in deinem Leben loszukommen. Und zwar, komme ihnen auf die Spur. Schau einfach mal ganz ehrlich dir selber ins Gesicht und guck mal, wo sind denn Unfreiheiten in meinem Leben? Benenn die mal. Erkenne, so wie Ingo das eben gesagt hat, boah, ich merke hier, ich bin hier unfrei, ich komme hier alleine nicht klar. Und ich möchte uns jetzt so eine Zeit der Stille und der Reflexion geben. Einfach mal so 1-2 Minuten. Und ich habe Fragen dazu vorbereitet. Die habt ihr auch als Zetteln auf euren Plätzen liegen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du einfach mal in so einer Zeit der Stille den Heiligen Geist bittest. Heiliger Geist, zeig mir bitte, wo sind Gebundenheiten in meinem Leben? Wo bin ich unfrei? Und das könnte mit diesen drei Bereichen zu tun haben. Manchmal ist das ja eine Hilfe, wenn man so ein paar konkretere Fragen hat, um darüber ins Nachdenken zu kommen und sieh das einfach mal als so eine Zeit, eine Chance an, wo du quasi so von Angesicht zu Angesicht, Auge zu Auge mit Gott im Gespräch bist und Gott dir zeigen darf, wo bin ich unfrei, wo bin ich irgendwie gebunden. Einfach eine kurze Zeit der Reflexion jetzt.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.